Willkommen bei Zwei alte weiße Männer, dem Podcast mit Thomas Kirchberg und Michael Reinhardt. In dieser Mutmacher-Staffel geht es um das, was in aufgewühlten Zeiten besonders kostbar ist: Orientierung, Zuversicht und Mut.
Schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserer Mutmacher-Staffel. Ich bin Michael Reinhardt.
Und ich bin Thomas Kirchberg. Unser heutiges Thema kennen wahrscheinlich sehr viele aus dem eigenen Alltag. Das Gefühl, dass diese Gesellschaft gerade an vielen Stellen gleichzeitig unter Druck steht. Politische Erosion, Vertrauensverlust, eine Öffentlichkeit, die sich immer mehr in Lager aufteilt und die leise Frage, hält das eigentlich noch?
Ja, und viele Menschen spüren das, ohne es genau benennen zu können und nicht als akute Panik, aber immerhin als eine Art Grundrauschen. Das Gefühl, dass die Dinge, auf die man sich verlassen hat, nicht mehr so selbstverständlich sind wie früher. Denken wir an Demokratie, Zusammenhalt und auch vor allem auf das Thema Zukunftsvertrauen.
Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Was hält Gesellschaften zusammen, wenn es schwierig wird? Was hat früher getragen und was trägt heute? Und sind wir als Gesellschaft vielleicht robuster, als wir uns im Moment fühlen?
Unser heutiger Gast ist Harald Welzer. Er ist Soziologe, Sozialpsychologe und einer der bekanntesten gesellschaftlichen Denker im deutschsprachigen Raum. Er studierte in Hannover, promovierte und habilitierte sich dort in Soziologie und Sozialpsychologie und hat seitdem an mehreren Universitäten im In- und Ausland gelehrt und auch geforscht.
Bekannt wurde er mit Büchern wie Klimakriege, Selbstdenken, Alles könnte anders sein. Er ist Mitbegründer und Direktor der Stiftung Futur 2, einer gemeinnützigen Stiftung, die konkrete Beispiele gesellschaftlicher Transformation sammelt und sichtbar macht. Ein Ranking des Gottlieb-Duttweiler-Instituts zählt ihn zu den 100 wichtigsten Vordenkern weltweit.
Sein neues Buch heißt Das Haus der Gefühle. Darin stellt er eine These auf, die man erstmal ein bisschen sacken lassen muss. Demokratie ist keine Frage nicht nur der richtigen Argumente, sie ist eine Frage der richtigen Gefühle. Vertrauen, Zugehörigkeit, Zuversicht, das sind keine weichen Faktoren, das sind Fundamente.
Und mit Harald Welzer wollen wir heute darüber sprechen, was gesellschaftliche Resilienz wirklich bedeutet, und zwar jenseits dieses Modebegriffs. Warum Gesellschaften Krisen nicht nur überstehen, sondern daran wachsen können. Und was es dafür braucht in der Politik, in der Gemeinschaft und bei jedem Einzelnen.
In diesem Sinne, herzlich willkommen bei Zwei alte weiße Männer, Herr Welzer.
Hallo.
Wir stellen allen unseren Gästen eine standardisierte Eingangsfrage, die da lautet: Was macht Ihnen persönlich aktuell die meisten Sorgen?
Mein Bandscheibenvorfall.
Dann hoffen wir, dass Sie den richtigen Behandler für diesen Vorfall
haben. Ich bin ganz zufrieden.
Ich habe auch meine Historie, war dann hinterher auch sehr zufrieden, jawohl. So, dann danken wir für diese Eingangsantwort und hoffen, dass Sie da von den Plagen erlöst werden und dass es Ihnen besser geht unter der
Woche. Danke.
Wir sehen seit Jahren aus Umfragen eine sinkende Zukunftszuversicht in Deutschland. Sie beschreiben in Ihrem Buch Das Haus der Gefühle, wie Unsicherheit demokratische Substanz aushüllt und wie Angst das dominante gesellschaftliche Gefühl geworden ist, das sich leicht politisch ausbeuten lässt. Ja. Was heißt das konkret?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich sage, dass Angst das dominante gesellschaftliche Gefühl ist. Ich sage, dass Angst die Oberbefehlshaberin der Gefühle ist, also ein sehr, sehr starkes Gefühl. Wir haben ja auch andere wie Freude, Trauer, Wut, solche Dinge. Und Angst ist ein sehr, sehr starkes Gefühl, evolutionär begründet natürlich durch Überlebensnotwendigkeiten, und so etwas wie Furcht vor realen Gefahren ist ja etwas sehr Sinnvolles. Aber ich sage, dass Angst das Gefühl ist, was bewirtschaftet wird und am leichtesten zu bewirtschaften ist, insbesondere von Gruppierungen oder Parteien, die diese Form von Gesellschaft abschaffen möchten oder bekämpfen. Das ist der springende Punkt. Und umgekehrt ist es halt so, dass die demokratischen Parteien diejenigen, die guten Willens sind, diese Gesellschaft zu erhalten oder gar voranzubringen, nicht auf die Idee kommen, Gefühle zu bewirtschaften. Und natürlich gibt es ja nicht nur negative Gefühle. Ich habe auch schon ein sehr positives Gefühl benannt, zum Beispiel Freude, aber auch gefühlsbasierte Zustände wie zuversichtlich sein, in Beziehung sein, zusammen sein, sich unterstützt fühlen und so weiter und so weiter. Das sind ja alles positive Dinge, die zu unserer Lebenserfahrung dazugehören. Und erstaunlicherweise werden die von den etablierten Parteien eben nicht und schon gar nicht in der Weise bewirtschaftet, wie die anderen die negativen Gefühle bewirtschaften. Und es ist ein absolutes Manko, was auch mit erklärt, weshalb das Parteienvertrauen, Politikvertrauen und so weiter im Sinkflug ist.
Stichwort Gefühl, man merkt es ja auch in sehr vielen Gesprächen, dass die Menschen das Gefühl haben, sehr viele Menschen das Gefühl haben, in diesem Land funktioniert nur noch wenig. Sie haben kein Vertrauen oder wenig Vertrauen in Institutionen, in die Politik etc. Das ist ja nicht nur Jammern, sondern ich habe schon den Eindruck, das sitzt tiefer. Woher kommt eigentlich dieser tiefe Frust, wenn ich mich zurückerinnere, 20 Jahre zurück, habe ich das so nicht wahrgenommen. Es kann an mir liegen, aber oder hat sich in der Gesellschaft da was verändert?
Naja, Sie sind ja beide als alte weiße Männer, haben Sie ja das große Glück gehabt, in einer extrem gut funktionierenden westlichen Nachkriegsgesellschaft aufzuwachsen. Das ist ja Ihre Kernerfahrung. Und dieser Erfolg, die erfolgreiche Bildung einer sehr reichen, sehr gut funktionierenden, sehr sicheren, sehr mit Aufstiegsmöglichkeiten verbundenen Gesellschaft, das ist etwas, was ihre Erwartungen prägt. Und wenn diese Erwartungssicherheit zusammenbricht oder in Frage gestellt wird oder erodiert, dann entsteht Verunsicherung. Das heißt, das Gefühl, was Sie gerade beschrieben haben, ist erstmal verdankt sich einem unheimlich großen Erfolg. Also wenn ich in einer Gesellschaft lebe, die unsicher ist, in der mehr Gewalt herrscht, in der es gar keine soziale Absicherung gibt, in der es keine allgemeine Gesundheitsversorgung gibt, dann habe ich eine andere Form von Erwartung und mein Enttäuschungsniveau ist natürlich viel geringer. So. Und insofern muss man das ja spezifizieren, dass ich glaube, das, was Sie beschrieben haben, ist ja ein verbreitetes Gefühl. Und das ist aber ein Gefühl, was sich einfach nur so subkutan ausgebreitet hat. So, also die tägliche Verwunderung, was ist das, wie ist das passiert mit der Deutschen Bahn? Wie konnte das geschehen?
Ja? Stuttgart 21.
Stuttgart 21 ist jetzt Stuttgart 31 und wahrscheinlich bleibt es nicht bei 31 und. Es liefert ja viel Stoff für Anekdoten, andere Bereiche der Infrastrukturen, Brücken und so weiter, auch problematisch. Aber für mich kommt es einfach darauf an, es gibt eine gewissermaßen gar nicht so sehr bewusste Schicht der Zerstörung von Erwartungssicherheit und das erzeugt Verunsicherung. Und diese Verunsicherung sucht sich ja gewissermaßen Geländer. Wo kann ich mich dran festhalten? Und die etablierten Parteien liefern das Geländer nicht. Welchen Fehler man in der politischen und medialen Debatte immer macht, ist Kausalitäten zu suchen. Also die Leute wählen jetzt die AfD, weil der Fahrkartenautomat nicht funktioniert hat. Oder diese große Phantasma mit der Migration und so, was aus meiner Sicht einer der größten Fehler überhaupt ist, weil Sie haben ja sozialpsychologisch das altbekannte klassische Phänomen, dass Menschen dort Angst vor Migration haben, wo es gar keine Migration gibt.
Richtig.
Okay? Und eine Idiotie, Entschuldigung, wenn ich das so sage, von der gegenwärtigen Politik, insbesondere auch der christlichen Parteien, dass die Hypothese, die die AfD vor sich herträgt, dass die Menschen umgetrieben sind von der ganzen Ausländerthematik, zu übernehmen und ihre Politik dann zu machen und sich dann zu wundern, und das ist ja das Coole dabei, huch, die steigen ja in den Umfragen immer noch an und wir sinken ja immer noch an und keiner von denen, weder Herr Dobrindt noch Herr Merz noch sonst wie, kommt auf die Idee, wir haben da was falsch gemacht, wir haben was nicht richtig verstanden. Ja, und die Problematik ist ganz einfach die einer Art diffusen Verunsicherungslage, die aber keinen Adressaten findet. Und wenn Sie das sehen, wie politische Kommunikation läuft, gerade unter diesem Bundeskanzler, ist auch völlig klar, dass das ist ja nicht die Empfängeradresse für relevante Besorgnisse der Bürgerinnen und Bürger. Ja, sondern das ist ja die Adresse, wo man mitgeteilt kriegt, dass man irgendwie ein bisschen insuffizient ist und die Sachen nicht richtig macht. So. Und insofern ist diese Gemengelage, und das ist mir wichtig zu sagen, die ist ja erstmal eine, oder diese Verunsicherungslage, die geht ja quer durch die ganze Gesellschaft. Ja, weil diese Form der Erosion von Erwartungssicherheit betrifft Menschen ja gleichermaßen. Also dieses Gefühl, früher war die Zukunft besser, früher fuhr die Bahn, früher kriegte man einen Termin beim Bürgeramt. Und der interessante Punkt ist, man musste eigentlich politisch darauf achten, diese latente oder subkutane Verunsicherung überhaupt zu verstehen und mal ernst zu nehmen. Und dann kommt man zu dem entscheidenden Punkt, es geht um die Herstellung von Vertrauen. Und um überhaupt nichts anderes, um jetzt sozusagen Demokratie, was ja Ihre Grundfragestellung ist, wieder auf die Schiene zu kriegen, aufs richtige Gleis zu kriegen.
Das ist ja etwas, was schleichend passiert. Ja. Können Sie da irgendwo so ein Startpunkt ist sicherlich die falsche Erwartung, aber wie hat das angefangen?
Naja, das gibt ja nicht einen Grund. Ja. Wir haben ja ein ganzes Bündel. Also die eine Sache ist, wenn ich das mal so despektierlich sagen darf, dass die Parteienrekrutierung von Spitzenpersonal in deutschen Parteien funktioniert nicht nach dem Prinzip der besten Auslese. Das ist ein Problem. Das heißt, das Personal, was irgendwann die Ministerien leitet oder gar die ganze Regierung leitet, ist nicht unbedingt das Qualifizierteste, was man sich vorstellen kann dafür. Man könnte den Unterschied zum Beispiel jetzt daran sehen, dass eine Frau Merkel sicherlich eine ganze Reihe von Fehlern gemacht hat, wie jeder Mensch es macht, und auch vielleicht für Dinge wie die Kaputtsparen der Infrastrukturen natürlich auch mitverantwortlich ist. Sie hat aber für die Demokratie etwas ganz Entscheidendes ihre ganze Regierungszeit über durchhalten können, nämlich eine vertrauenswürdige Person zu sein. Merkel stand und steht immer dafür, jenseits eigener Interessen gehandelt zu haben. Und das ist natürlich essentiell für eine Regierungschefin. Das ist ganz zentral. Auch einem Helmut Schmidt würde man nie unterstellt haben, der macht jetzt was, weil er selber davon profitiert oder sowas. Mhm. Ja. Und diese Währung Vertrauen ist ja die wichtigste Währung in der Demokratie. Also da ist mit dem Personal, mit Olaf Scholz, mit Friedrich Merz, sieht man einfach einen ganz, ganz deutlichen Unterschied, einen deutlichen Vertrauensverlust. Der andere Punkt ist Veränderung von politischer und öffentlicher Kommunikation durch die sozialen Medien. Sehr ernstzunehmender Faktor. Und der andere Punkt ist, und das kann man jetzt einem Politiker niemals vorwerfen, jedenfalls keinem, der jetzt im Amt ist, eine Veränderung der Handlungsmöglichkeiten, weil ja die drei zentralen Faktoren des Erfolgs der Bundesrepublik in den letzten Jahrzehnten einfach nicht mehr existieren. Ja, und diese drei Faktoren waren geliehene Sicherheit, es war billige Energie vorwiegend aus Russland und es war die Fantasie, dass die Welt und das Weltall immer noch weitere Exportmärkte auftun, wo alle Wesen darauf warten, von der Bundesrepublik beglückt zu werden. Und diese drei Faktoren existieren nicht mehr. Und insofern ist es schon ein multifaktorieller Druck, der auch auf die auf eine Regierung lastet. Deshalb ist Politiker-Bashing auch falsch oder wäre zu einfach. Aber es kommen halt mehrere Faktoren zusammen. Und das kommt eben auf Seiten der Bürgerschaft, kommt eben dieses Verunsicherungsgefühl zustande. Und auch ein bisschen vielleicht eine narzisstische Kränkung, weil ja jeder, der halbwegs bei Sinnen ist, weiß, dass wir nicht mehr Spitze in der Welt sind. Was ja gar nicht schlimm ist. Man kann ja, die Geschichte besteht aus aufsteigenden und absteigenden Gesellschaften. Jetzt waren wir mal 80 Jahre lang super, jedenfalls Westdeutschland und westeuropäische Gesellschaften. Und jetzt dreht sich das Spiel etwas anderes. Das ist ja nicht schlimm. Damit kann man ja umgehen. Damit kann man ja leben. Aber man hat ja so einen süßen Unterschied zwischen der politischen Rhetorik, immer ganz vorne sein oder Wettbewerb und KI und wir sind ganz toll. Und in Wirklichkeit ist da nichts. Ja, und das macht natürlich dem einsichtsfähigen Bürger und der einsichtsfähigen Bürgerin macht das ein blödes Gefühl, wenn man sagt, aber ihr habt doch gar nichts auf Tasche.
Mhm. Was ich so in Gesprächen immer wieder spüre, ist, dass etliche Menschen so eine gefühlte Ungerechtigkeit artikulieren. Und die Antwort, ich nenne es jetzt mal im Unterschied zur AfD, der etablierten Parteien sind eine Fülle von teilweise unverständlichen Sachargumenten. Während die AfD diese Gefühligkeit auf nahezu perfekte Art und Weise aufgreift und die Menschen emotionalisiert. Und wenn Sie sagen, das Gefühl ist heute sinngemäß fast noch wichtiger als das Sachargument, dann wundert es mich nicht, wenn die AfD die Nase vorne hat.
Naja, aber die AfD braucht ja gar nichts zu tun. Die könnten auch den ganzen Tag Blindtext senden. Sie würden trotzdem Leute auf ihre Seite ziehen. Also der Schuh geht ja umgekehrt. Sie haben ja nur deswegen Zulauf, also über einen bestimmten Prozentsatz hinaus, weil die Menschen ein bisschen frustriert darüber sind, dass Politik nicht reagiert. Ja? Und zwar auch auf dieser Gefühlsebene. Sie registrieren viele Dinge, marode Schulen, schlechte Kinderbetreuung, Schwierigkeiten im Gesundheitssystem, dann die viel zitierte Bahn und. Das sind ja reale Geschichten. Vom Wohnungsmarkt haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja? Das sind ja reale Bedrängnisse, die die Menschen haben. Und sie haben gar nicht das Gefühl, dass ihre Bedrängnisse und ihre Besorgnisse irgendwie zur Kenntnis genommen werden, außer auf einer technokratischen Oberflächenebene. Aber es gibt ja außer Robert Habeck, der aber daran politisch gescheitert ist, gab es ja keine politische Figur, die in der Lage war, Vertrauen dadurch zu bilden, dass sie gesagt hat, ich weiß, was ihr habt, ist doch klar, ihr habt einfach ein Riesenproblem und ich hab und dann könnte man Beispiele sagen. Auch Frau Baas ist nicht dazu in der Lage, obwohl die es sozusagen ja von der ihrer Sozialisation her könnte. Ja. Die kann auch einfach mal sagen, ich weiß, dass es scheiße ist. In bestimmten Vierteln von Essen, Duisburg, Gelsenkirchen und sonst irgendwie was, ja. Stattdessen, oder brauchen wir uns jetzt nicht drin zu vertiefen, der zentrale Punkt ist ganz einfach, dass das, was die realen, und das sind alles aufgeklärte Menschen in unserem Land, ich sage da gleich noch was dazu, dass die realen Beobachtungen, Deutungen, Befürchtungen und Besorgnisse der ganz normalen, systemtreuen, loyalen Bürgerinnen und Bürgern keinen Adressaten finden in der Politik. Und auf diese Weise ist es ja ungeheuer fahrlässig, was die politische Klasse macht, weil wir sehen im Moment ja auch kein Bedürfnis nach Selbstaufklärung. Ja? Also sie könnten sich ja mal zusammensetzen oder mal in eine Kneipe setzen oder mal andere Formate versuchen rauszukriegen, wo sie irgendwie mal wenigstens die Frage verstehen, mit der sie konfrontiert sind. Und insofern braucht die AfD braucht ja nichts zu tun. Sie brauchen überhaupt nichts zu tun. Und wir müssen auch verstehen, dass der Wahlerfolg von Leuten wie Donald Trump oder Nigel Farage oder künftig in Frankreich und so weiter und so weiter, dass die gar nicht besonders viel mit dem zu tun haben, was die erzählen. Sondern sie haben sehr viel damit zu tun, mit dem, was sie nicht erzählen und nicht liefern müssen, sondern nur mit der Antiposition. Und die kann nur da andocken, wo das Vertrauen in die etablierten Positionen schon so erodiert ist. Also das ist ja das Paradoxe an der Sache. Die müssen gar nichts machen. Und sie werden auch von keinem Skandal, von keiner Vetternwirtschaft oder sonst was groß tangiert. Warum? Weil es auf Inhalte gar nicht ankommt. Es kommt letztlich, sozialpsychologisch betrachtet, gelingt es Populisten immer, so eine Art von Gemeinde zu bilden. Und die Verklammerung ist, wir sind nicht so wie die, sondern wir sind anders. Und dann kann man zu der Gemeinde zählen und kann, auch wenn man, es gibt ganz viele Wähler, die Donald Trump genauso bescheuert finden wie wir. Die haben ihn aber trotzdem gewählt. Ja, nicht wegen Inhalten, sondern wegen der sozusagen wegen der sozialen Dimension zu etwas gehören zu wollen und zu etwas anderem nicht gehören zu wollen. Und auch das gehört natürlich in den Formenkreis dessen, was etablierte Politik verstehen muss und nicht versteht.
Was raten Sie denen, die in der Politik Verantwortung tragen, um die Kommunikation zu den Bürgern auf einer ehrlichen Basis, aber auch auf einer nachdenklichen Basis zu verbessern? Denn die Zukunftsaussichten, Sie haben die Themen genannt, Sicherheit, Energie, Exporte, also Wirtschaftsmodell, das verändert sich ja nicht. Die Bedrohungen sind da oder die Sorgen sind da. Was fehlt unserer politischen Elite, die der AfD und ähnlichen Gruppierungen oder populistischen Gruppierungen wenig entgegenzusetzen haben?
Naja, es fehlt ihnen einfach sozusagen der Kontakt zur Welt. Also es war wirklich so zu formulieren. Man muss ja bei diesen Gesprächen immer vorsichtig sein, dass man nicht noch Wasser in die falschen Bahnen gießt. Ja, aber wir haben mittlerweile eine Situation, wo die Leute in den Ortsvereinen, in den kommunalen Partei oder politischen Funktionen und sowas, alle sagen, wir haben gar keine Fühlung mehr mit der Parteispitze. Wir verstehen das nicht. Wir können das auch bei uns gegenüber unseren Wählern auf der kommunalen oder Gemeindeebene auch gar nicht mehr vertreten. Also es ist sozusagen, das Problem ist ja gravierend. Es ist ja nicht nur eine zu große Distanz zwischen Bürgerinnen und Spitzenpolitik, sondern es ist zwischen der eigenen Partei und den Parteispitzen ist schon das Problem vorhanden. Und dann hat sich ja noch etwas sehr Missliches herausgebildet, was auch mit Veränderungen in der Medienlandschaft und mit dem Unterschied von Bonn und Berlin zu tun hat, nämlich eine Form von politischem Journalismus, die leider mit der realen Wirklichkeit der Gesellschaft auch herzlich wenig zu tun hat, weil auch dort ja vielfach Dinge verhandelt werden, die viel mehr mit den Interna von politischer Klasse zu tun haben, als mit Sachproblemen, von denen die Menschen gerne wüssten, wie die gesehen werden und wie die möglicherweise angegangen werden.
Ja? Ich denke nur, jetzt die Politikerinnen und Politiker in Berlin, wissen wir ja alle, die sind ja nicht doof. Und sie sind ja auch politischer Berater. Sie werden häufig auch mal eingeladen zu irgendwelchen Foren etc. Was würden Sie denn den Spitzenpolitikern raten, die offenbar, so wie Sie es ja gerade geschildert haben, den Anschluss zur eigenen Basis schon mal verloren haben und auf der anderen Seite schon gar auch zu den Wählerinnen und Wählern?
Die müssen in die Kneipe gehen, die müssen spazieren gehen am See, die müssen irgendwie Kontakt mit dem, das Einzige, was einem immer gesagt wird, ist, ein Taxifahrer hat mir erzählt. Aber Taxifahrer sind eine hochspezifische Personengruppe, die sind nicht repräsentativ. Ja. Ja. Aber ich meine, es hört sich so banal an, was ich sage. Aber wir haben, wenn Sie mal das Ehrenamt nehmen, wir haben ja in Deutschland die unfassbar tolle Situation, dass mehr als 40% der Menschen ehrenamtlich engagiert sind. Mhm. Es gibt einen Tag des Ehrenamtes. An diesem Tag empfängt der Bundespräsident Ehrenamtler im Schloss Bellevue. Ja, ist das hinreichende Würdigung dessen, was wir als Ehrenamt in Deutschland haben? Ist das eine zur Kenntnisnahme dessen, dass weite Teile des Funktionierens dieser Republik davon abhängig sind, dass alle diese Leute in den Sportvereinen, beim Roten Kreuz, beim Blutspenden und den Laden am Laufen halten? Nein, das ist es nicht. Und so einfach ist es ja. Ja, wenn ich diese Tuchfühlung nicht habe, was bedeutet es für Menschen, in einer zu engen Wohnung wohnen zu müssen? Und das, obwohl sie arbeiten, keine Chance zu haben, eine andere Wohnung zu bekommen. Das muss man wissen. Und das muss man sich nicht von Agenturen erzählen lassen, wie man dazu spricht, sondern das muss man wissen. Man muss ein Gefühl dafür haben, wie solche Lebenssituationen sind. Und das können wir jetzt ja durchbuchstabieren mit ganz, ganz vielen realen Nöten, die Menschen haben. Aber wo taucht das? Müssen Sie ja jetzt nur mal hier bei den ganzen Bemühungen, jetzt besser zu werden und sich nicht mehr viel zu streiten. Man muss mit der Lupe suchen, wo irgendein wirklich gefühltes Problem, jetzt sind wir beim Thema Gefühle, wo ein gefühltes Problem überhaupt nur thematisiert wird. Ja, das Problem ist ja ganz einfach, und weil Sie sagen, Sie beraten ja auch, nee, ich berate überhaupt nicht, weil die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Die wesentlichen Beratenden sind Agenturen.
Und da PR-Agenturen.
Und da geht es um politische Kommunikation. Und deshalb kommt auch so ein Schwachsinn immer raus, wie wir machen jetzt den Herbst der Reformen und alles Mögliche Unbelastbare. Das kann man für Coca-Cola vielleicht machen, aber nicht für Politik in der Krise. Das ist halt ein riesiges Problem. Und ich treffe auch häufiger, ich fahre ja öffentliche Verkehrsmittel, man trifft dann manchmal Kollegen oder Kolleginnen aus ganz anderen Fächern, sagen wir mal aus dem Völkerrecht oder sowas, ja. Und dann unterhält man sich und dann gibt's irgendwann nach dem Abtasten, nach 10 Minuten die Frage, werden Sie eigentlich noch gefragt? Und dann sagen nee. Und man wurde früher mal gefragt, es ist ja auch okay, wäre gut, wenn es jetzt dann die Jüngeren sind, die gefragt würden und so, ja. Aber der Befund ist tatsächlich der, dass sozusagen der Kontakt auch zu, ich nenne das jetzt mal Deutungseliten, gar nicht mehr besonders nachgefragt wird, ja, sondern man installiert irgendwelche Kommissionen, nimmt dann die Ergebnisse dieser Kommission, spült sie in den Aushandlungsprozess ein, wo dann sowieso nichts von übrig bleibt, aber sagen wir mal so, diese Kultur, die es in der politischen Klasse ganz lange gegeben hat und übrigens in anderen Ländern noch gibt, in der Schweiz zum Beispiel sehr intensiv, man lädt einfach Leute mal ein und isst abends zusammen und diskutiert, ja, handlungsentlastet, ohne Zweck, ohne Zielvereinbarung, sondern man redet einfach mal miteinander. Das ist ausgestorben als politische Praxis. Und wie gesagt, die Fühlung mit dem ganz gewöhnlichen Alltag, das kriege ich auch nicht, wenn ich in der VIP-Lounge bei der Europameisterschaft sitze oder so. Ja, da kann man dann so ein bisschen tun, als würde man auch mitjubeln. Aber selbst das glaubt denen ja kein Mensch.
Ja, das klingt alles wenig mutmachend. Wir sind ja hier nicht da, um blauäugig in die Zukunft zu schauen, sondern wir wollen in die Realität abbilden und dafür sind wir Ihnen sehr dankbar. Wo sind die mutmachenden Aspekte? Das Parlament hat Sommerferien, insofern könnten alle in ihre Wahlkreise gehen und ihre Empfehlung aufnehmen, aber das wird ja alleine nicht reichen.
Naja, mutmachend, ich bin ja hauptberuflich fürs Mutmachen zuständig, steht ja in meiner Arbeitsplatzbeschreibung. Mutmachen kann sehr einfach der Umstand, dass wir in Westdeutschland, in den westdeutschen Bundesländern 80% Menschen haben, die dieser Gesellschaft loyal und positiv gegenüberstehen. In Ostdeutschland auch mehr als 60%, nahezu 2/3. So. Und diese Menschen wählen trotz aller Krisenerscheinungen, trotz aller Besorgnisse, trotz aller Bedrückungen, über die wir jetzt ausführlich schon gesprochen haben, gewissermaßen trotzdem immer noch treu und brav die etablierten Parteien. Und trotzdem oder sogar noch mehr engagieren sie sich im privaten Umfeld oder sogar innerhalb von Organisationen. Und ich finde, das ist etwas unheimlich Tolles. Und darauf kann man total stolz sein, wenn man sagen kann, trotz alledem, trotz eines maroden Schulsystems, trotz der täglichen Pein mit öffentlichen Verkehrsmitteln, trotz X, Y und Z, ist die Mehrheit dieser Bevölkerung doch total cool. Die sind doch absolut schwer in Ordnung. Und das ist doch die größte Ressource, die eine Demokratie hat. So. Und der eigentlich ist die Lösung, weil Sie ja auch Resilienz als Oberthema haben,
ja,
ist doch letztlich ganz einfach. Wir müssen doch nur Foren, Räume, Gelegenheiten schaffen, dass diese Leute wissen, dass sie die Mehrheit sind. Und nicht irgendwie jeder für sich denkt, na ja, also ich würde ja nie drauf kommen, die AfD zu wählen, aber in meinem ganzen Umfeld scheinen das schon alle zu tun und. Was ja nur ein Effekt dessen ist, weil die Medien und die Politik ständig über die AfD spricht, wir ja übrigens auch. Während wir viel, 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 viel mehr über diese 80% sprechen müssen.
Interessant finde ich auch noch in dem Zusammenhang, Sie haben ja den Begriff Shifting Baselines geprägt, bei dem es kurz gesagt darum geht, mir persönlich geht es gut, ich habe den Eindruck, den anderen nicht. Wie kommt es zu diesem Phänomen?
Naja, das ist nicht, muss ich Sie leider korrigieren. Shifting Baselines meint was anderes. Shifting Baseline meint, dass wir in unseren Wahrnehmungen keinen fixierten Referenzpunkt haben, sondern wir sind ja als menschliche Wesen, verändern wir unsere Wahrnehmungen und Deutungen mit der sich verändernden Umgebung. Das okay. heißt, mal platt gesagt, wenn alle Scheiße reden, ist man auch in der Gefahr, Scheiße zu reden. Ja? Oder okay. wenn alle denken, Klimawandel ist kein Problem, dann kommt man eher dazu zu denken, Klimawandel ist kein Problem und. Das kommt ursprünglich aus der Beobachtung, dass wenn Sie meinetwegen in der Fischerei zurückgehende Fischbestände haben, alte Menschen noch registrieren, da ist was passiert. Aber Jüngere, die mittlerweile mit der Veränderung der Verhältnisse gewissermaßen mitgeschiftet sind, die sehen das Problem nicht. Daher kommt das. Ja?
Okay.
Und wir shiften diese Wahrnehmung. Und das ist sozialpsychologisch ein irre interessantes Phänomen, weil Sie können dann mindestens mal einen Erklärungsansatz dafür haben, wieso in totalitären Gesellschaften, Nationalsozialismus beispielsweise, innerhalb sehr kurzer Zeit Menschen ihre Deutungen, Wahrnehmungen und auch ihre Bewertungen total verändern. Sie selber glauben aber, sie sind immer schon so gewesen. Okay? Das sind die Shifting Baselines. Und das Phänomen, jetzt habe ich vergessen, was Sie jetzt gefragt hatten.
Ja, das war eigentlich das Phänomen, dass viele Menschen ihre eigene Situation durchaus positiv wahrnehmen, während sie insgesamt die der Gesellschaft schlechter positionieren
Einschätzung. Das ist der Klassiker der Umfrageforschung. Das ist immer so. Ja, wenn Sie Menschen, die vorm Abitur stehen, fragen, wie sind ihre persönlichen Berufsaussichten oder vor Abschluss des Studiums, dann sagen die mehrheitlich, oh, das wird schon ganz gut sein. Wenn Sie fragen, wie sehen Sie denn die Situation für Menschen mit Ihrem Studienabschluss, eine gute berufliche Karriere zu machen? Ganz schlecht, ganz schlecht. Und das gilt für wirtschaftliche Aussichten, das gilt für alles, für die eigene Gesundheit und sonst was. Das ist ein Bias, der ist Standard. Man selber schätzt die Situation der anderen und der Allgemeinheit immer viel schlechter ein als die eigene. Das ist total interessant, ist aber unausrottbar. Das hat vielleicht was damit zu tun, dass es gut ist für sich selbst und auch einen Überlebenswert hat, für sich selbst eine gute Situation zu konstruieren. Also das ist klassisch und das ist auch überhaupt hat gar nichts mit der Gegenwart zu tun.
Okay.
Macht man immer.
Sie sagt, man muss den Menschen, die nach wie vor positiv der Demokratie und den Werten dieser Gesellschaft gegenüberstehen, sich dafür einsetzen. Man muss ihnen auch nochmal deutlich sagen, ihr seid die Mehrheit. Also von daher, ja, ihr tragt diese Gesellschaft. Das ist ja am Ende auch eine wesentliche Botschaft. Was denken Sie, was halten Sie von der stärkeren Beteiligung der Bürger? Wir haben Sie sprachen über Kommissionen, wo Dinge ausgelagert werden, oft schon mit Vorgaben, was rauskommen soll oder letzten Endes auch verschieben von Verantwortung. Wie sehen Sie solche Bürgerräte, die man zusammenbringt, wo Menschen, ich habe das erlebt im Sektor der Landwirtschaft, wo wirklich zur Zukunft der Landwirtschaft eine Kommission gebildet wurde, wo alle gegensätzlichen Positionen drin waren, nicht durch Politiker, sondern durch Fachleute, Verbandsvertreter, praktische Landwirte und Metzger und was alles zu dem Thema relevant war. Und die haben miteinander einen Konsens ausgehandelt. Der war großartig. Das Enttäuschende war, die Politik hat es auf die Seite gelegt und hat nichts draus gemacht. Aber sind das nicht eigentlich gelebte demokratische Institutionen, lösungsorientiert, zukunftsorientiert?
Also es ist ein Teil. Ich finde das...
Nicht als Gesetzgeber, also das...
Genau, als ergänzende, ja. Wie soll man sagen, politische Institutionen finde ich Bürgerräte sehr, sehr gut. Einfach auch, weil sie zeigen, dass die Menschen ja durchaus diskussionsbereit sind, sich auch korrigieren lassen und so weiter. Es muss aber, ich denke auch noch an viel einfachere Reformen. Wir haben einen extremen Rückgang an klassischen Dorfkneipen in den ländlichen Regionen, an klassischen Eckkneipen in den urbanen Regionen, an klassischen Vereinsheimen, weil die Mitgliedschaften in den Vereinen, Feuerwehr und so weiter nehmen ab. Das heißt, wir haben einen Verlust an Räumen, in denen sich Menschen treffen können und die nicht immer mit Event oder Konsum verbunden sind. Und das muss man deswegen ernst nehmen, weil Demokratie braucht die analoge, vitale Begegnung. Und worauf es dann ankommt, ich stimme Ihnen völlig zu, Bürgerräte brauchen wir. Wir brauchen die nicht formalisierten Begegnungen. Mhm. Weil wir wissen es ja aus den Sportvereinen oder bei anderen Geschichten, dass die scheinbaren, unüberbrückbaren politischen Gegensätze überhaupt gar keine Rolle mehr spielen, wenn es darum geht, welcher von den Spielern muss denn jetzt eigentlich mal gefördert werden, wer hat denn richtig was drauf und wer nicht. Und wir können ja tausende von Beispielen jetzt nehmen, wo das, was in der offiziellen Politik unüberbrückbare, geradezu gigantische Gegensätze sind, ja in Bezug auf bestimmte Fragestellungen im Alltag überhaupt gar keine Rolle spielen. Das spielt ja keine Rolle. Und die Leute können ja miteinander klarkommen und sie sind sich ja auch grundsätzlich gegenüber überhaupt nicht feindlich eingestellt, sondern ganz normal. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir brauchen etwas, was ich Wohnzimmer der Gesellschaft nenne. Und das ist etwas, was wir bei unserer Stiftung seit Weihnachten ungefähr mal etabliert haben. Wir haben einfach ein Portal aufgemacht, das heißt Wohnzimmer der Gesellschaft. Und da geht es buchstäblich um Wohnzimmer. Also Menschen, die sagen, ich mache jeden vierten Sonntag mache ich mein Wohnzimmer auf. Das ganze Dorf kann kommen. Oder Leute können sich anmelden und wir treffen uns dort. Es gibt die Dorfscheune, die 30 Jahre lang verfallen ist, die man aufgemacht hat und gesagt hat, wir laden das ganze Dorf einmal im Monat ein und es gibt Kaffee und Kuchen. Und es gibt Bibliotheken, die ihr Angebot weiter öffnen für die Öffentlichkeit, also jenseits des reinen Buchgeschäftes. Es gibt sehr, sehr viele solche Dinge. So war unsere Hypothese. Und wir haben jetzt, Stand gestern, 542 solche Wohnzimmer auf der Karte verzeichnet. Man kann auf die Karte gehen, kann da draufklicken, findet, was machen die Leute, kann dann gucken, ist das was für mich? Also ist meiner Region, ist das was mich interessiert, gehe ich doch einfach mal hin. Oder man findet das so interessant, dass man sagt, oh, das können wir ja auch. Und der Erfolg dieses simplen Ansatzes zeigt mir, dass diese Menschen ein zentrales Defizit haben, nämlich Formate. Formate, die man nutzen kann, um sich zu begegnen. Was eben früher die Kneipe ganz selbstverständlich gewesen ist. Geh da mal hin. Ja, es gibt ja keine Aufgabe, keine Rolle, keine Pflichtung, keine Fragestellung, kein Demokratielernen, sondern man geht da einfach mal hin. Und solche Orte, so einfach und blöde sich das anhört, braucht es in der Demokratie zentral. Und wenn ich den Satz noch sagen darf, weil die Erzählung, die medial-politische Erzählung über die Gesellschaft trifft nicht die Empirie der Gesellschaft. Die reale Gesellschaft ist eine andere. Ja? Menschen helfen sich, Menschen sind freundlich zueinander, Menschen wählen in Ordnung und, können sich austauschen. Und die medial-politische Erzählung ist, die sind alle völlig zerfallen und alle in den Bubbles und alle sind erregt und alle sind unzufrieden und so. Ja? Und es kommt einfach darauf an, das Augenmerk auf die empirisch existierende Gesellschaft zu richten und sich frei zu machen von den falschen Deutungen, wie sie in der anderen Erzählung die ganze Zeit durchs Dorf getrieben werden.
Kurze Bemerkung dazu. Ich war vor ganz kurzer Zeit war ich bei einem Landwirt in der Nähe von Niedersachsen, von Hildesheim, der genau das gemacht hat mit Kollegen, die Scheune geöffnet hat und einmal im Monat einlädt.
Der soll sich mal bei uns melden, der Kollege.
Mach ich, gebe ich weiter. Denn das ist etwas, wo er auch sagt, ich kriege die Leute einfach zusammen. Die wollen miteinander schnacken.
Ja.
Und dann auch Gemeinschaft erleben, beziehungsweise wieder Räume haben, wie Sie sagen.
Es kommt oft, kommt wirklich auf die, Sie dürfen keine Überschrift darüber machen, hier Ort für Demokratie oder hier Ort für demokratische Bildung oder irgend so. Ja, der hat keine Lust drauf, sich irgendwas erzählen zu lassen. Aber sie brauchen einfach nur die Räume, wo man hingehen kann.
Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, sich nicht nur das, wäre für die gesamte Gesellschaft natürlich auch wichtig, sich Geschichten des Gelingens zu erzählen. Ja, denn wir dürfen ja eines nicht vergessen, genau wie Sie vorhin sagten, die AfD macht in Umfragen 30% aus. Das bedeutet, es bleiben 70%, die damit zumindest im Augenblick nichts zu tun haben, auch nichts zu tun haben wollen. Ja. Genauso gut, es gibt, wir hatten das vorhin schon erwähnt, es gibt Stuttgart 21, es gibt andere Beispiele, die nicht funktionieren. Aber es gibt um ein Vielfaches mehr dieser Beispiele, wo etwas gelingt. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir uns wieder Geschichten des Gelingens erzählen, um auch Zutrauen zu gewinnen.
Also das ist ja, wenn ich das jetzt sozusagen in eigener Sache
Ihr Wohnzimmer.
Naja, das ist
und Futur 2.
Das ist Futur 2, macht das genau. Eben seit 15 Jahren. Aber ich würde auch, man kann ja auch sehr einfach kommunizieren. Also ich habe vor 6 Jahren einen schweren Herzinfarkt gehabt und ich habe eine Intensivstation von Ihnen kennengelernt. Und ich kann nur sagen, Leute, die behaupten, in unserer Gesellschaft würde nichts mehr funktionieren, die sollen mal irgendwo anders hingehen. Ja. Die haben ja alle überhaupt keine Ahnung, was eine nicht funktionierende Gesellschaft ist. Die haben überhaupt keine Ahnung davon, was andere Versorgungsstrukturen sind und so weiter. Und wir haben einfach unfassbar viel, was wirklich funktioniert. Und wir können uns ja auch aus dem Alltag, man könnte jetzt im Podcast mal erzählen, was jeder von uns in den letzten, sagen wir, 5 Jahren für positive Erfahrungen mit Institutionen gemacht hat. Also Angehörige, die in Pflegeheimen sind. Ich kann Loblieder auf das Personal von Pflegeheimen singen und sagen, das ist so toll, was die Leute machen. Das ist ja total nervtötend, dauernd zu sagen, hier funktioniert das nicht. Ja? Und. Das heißt, wir haben viel Grund. Wir sind immerhin noch das drittreichste Land der Erde, was nun auch keine Kleinigkeit ist. Und viele andere Dinge, einfach mal darüber sprechen, was die Ressourcen sind und aufhören darüber, dauernd zu reden, was irgendwie angeblich oder tatsächlich nicht funktioniert.
Was im Übrigen auch positiv in einer anderen Hinsicht wäre, Sie haben ja auch mal den Satz gesagt, die Einsamkeit von Menschen ist die größte Gefahr für die Demokratie. Und hier gilt ja auch, wenn ich meine Scheune öffne, wenn ich Wohnzimmer bilde und Menschen kommen zusammen, dann ist das auch ein wirkungsvolles Mittel gegen Einsamkeit.
Ganz genau. Und wenn, wir müssen den Hörern sagen, wenn hier komische Geräusche kommen, dann macht das meine Katze. Also es ist ja immer alte
Auch Hörfunk. Ein Mittel gegen Einsamkeit.
Einmal das und besonders die. Und hörfunkmäßig ist ja die alte Weisheit, Nebengeräusche sind nicht schlimm. Die Leute müssen nur wissen, wo sie herkommen.
Ja.
Ja, alles erklären. Ich möchte einen Punkt möchte ich noch ansprechen, bevor wir dann zum Ende kommen müssen. Wir hatten schon das Thema Resilienz mehrfach kurz angetastet und es ist zu lesen und zu hören, dass Sie den Begriff nicht wirklich passend finden.
Also ich finde alle hochtrabenden Begrifflichkeiten, die man die langen Erklärungsbedarf nach sich ziehen, ungut. Also Resilienz. Wir haben so viele Begriffe in den letzten, wenn man die letzten 20 Jahre durchmustern würden, die so Karrieren gemacht haben. Ökosystem. Ja, weiß kein Schwein, was das ist, aber mittlerweile spricht man auch in der digitalen Welt von Ökosystemen. Das sind das absolute Gegenteil von Ökosystemen, ist alles Ökosystem. man spricht Nachhaltigkeit. Ja, bis hin zu nachhaltigen Geschäftserfolg, nachhaltige Geldanlagen und. Dasselbe ist halt mit der Resilienz der Fall. Resilienz ist der ursprüngliche Begriff, der die Widerstandsfähigkeit von Systemen und von Organismen bezeichnet. Naja, also es gibt solche Modebegriffe. Und das große Problem, was ich habe, auch als jemand, der ja aus der ganzen Nachhaltigkeitsszene irgendwie kommt, habe ich mir schon auch ewige Jahre den Mund fusselig geredet, kommt doch nicht mit solchen Begriffen wie Suffizienz und Resilienz. Kein Mensch da draußen versteht das. Im Übrigen sind die völlig unsexy, die Begriffe. Also ich finde es ja, ich bin ja ein Ästhet und es gibt da eine Sprachästhetik. Ein Begriff wie Suffizienz ist völlig unattraktiv. Niemand will suffizient sein. Das ist ja wie eine Beleidigung, ja. Und insofern ist es ja viel, viel schöner. Und das ist übrigens das Schöne bei der Begrifflichkeit Wohnzimmer der Gesellschaft. Ich muss meinem Wohnzimmer der Gesellschaft nichts erklären. Die Leute verstehen absolut sofort, was
absolut, ja. ist. Es entsteht ein Bild.
Es entsteht sofort ein Bild und dieses Bild ist kein abstoßendes Bild, sondern es ist eins, was einen Assoziationsraum aufmacht, der irgendwie denkt, ach, das ist aber ganz schön, da möchte ich ganz gerne sein oder wie auch immer. So, und wir haben ja in der ganzen Nachhaltigkeitsszene die fürchterlichen Fehler gemacht, dauernd mit Spezialbegrifflichkeiten zu hantieren und uns dann zu wundern, dass die Leute das irgendwie nicht besonders toll finden. SDGs, ja, die Sustainable Development Goals, ja, kein Mensch, ja. Wir wissen vielleicht 1,5% der Bevölkerung, was SDGs sind, ja, aber alle in den entsprechenden Veranstaltungen und sowas reden über SDGs und draußen, ich war mal, kleine Anekdote dazu, ich war ja mal Mitglied im Nachhaltigkeitsrat, und bei den ersten zwei Sitzungen habe ich mir das angehört, wie diese hochmögende Kommission geredet hat. Und ich habe dann irgendwann gesagt, Leute, ich habe Abitur. Ich verstehe kein Wort von dem, was ihr sagt. Ich verstehe eure ganzen Akronyme nicht. Akronyme sind ja das Schlimmste, ja. SDGs, LGTBQ, irgendwie. Kein Mensch versteht, was damit gemeint sein soll. Und da würde ich nicht sagen, dass das Problem der Leute ist, sondern es ist das Problem derjenigen, die so sprechen.
Das ist wohl wahr, ja. Ja, Herr Welser, man könnte mit Ihnen noch sehr, sehr lange diskutieren. Es gibt so viele Themen. Aber auch die Zeit im Podcast ist endlich. Deshalb, wir haben noch für jeden unserer Gäste eine abschließende Frage, die da lautet, was macht Ihnen ganz persönlich, jetzt nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch als Mensch, als Bürger, Hoffnung für die Zukunft? Den Rücken natürlich mit einbezogen.
Den Rücken? Ach so, meinen Rücken.
Ihren Bandscheibenvorfall.
Ja, da bin ich ja zuversichtlich. nein, aber ich bin auch, wir haben ja sehr viel mit jungen Menschen zu tun, weil wir auch viele Aktivitäten mit jungen Menschen auch von Futur 2 aus machen. Und ehrlich gesagt macht das total große Freude, und zwar jetzt gar nicht von irgendwelchen Ergebnissen her, sondern von dem Spirit und von der, wie soll man sagen, Klugheit von vielen 14-, 15-, 16-Jährigen, trotz eines maroden Schulsystems und trotz sozialen Medien und all dem, was die alles wegzustecken und zu bewältigen haben. Und wenn man so im privaten Kreis, kommt man ja unheimlich schnell in diesen Doom-Talk. Oh Gott, und hast du das und die Ukraine und hier und da. Und man, ja, und alle befruchten sich gegenseitig im Negativen. Und ich bin jetzt mittlerweile zu meiner Minima Moralia gekommen und habe irgendwie für mich das Gefühl, du musst deine Verantwortlichkeit wahrnehmen, weil es so viele von diesen total coolen 14, 15, 16-Jährigen gibt, die gar nichts davon haben, wenn ich selber pessimistisch bin oder negative Zukunftsaussichten oder Gejammer an den Tag lege.
Ja.
Ja, so rum finde ich das. Und das ist tatsächlich was, was ich sehr positiv finde und was mich auch zuversichtlich stimmt.
Mhm. Danke sehr. Herr Welzer, ich habe mal für mich die 4 Punkte aufgeschrieben, die ich ganz besonders mitnehme aus unserem Gespräch und will abschließend nochmal diese zusammenfassen. Da ist zum einen, Sie hatten beschrieben, die Gründe für die andere Blickweise von der Menschen in der Gesellschaft auf die Zukunft, weil sich Rahmenbedingungen geändert haben, aber insbesondere eine Enttäuschung, dass die Politik die Themen der Gesellschaft nicht aufnimmt, nicht ehrlich damit umgeht. Und Sie sagten auch, dass vielfach in der Politik auch gar nicht mehr genau, man nicht mehr weiß, was die Menschen beschäftigt, weil man eben auch nicht mehr zuhört. Das ist ein ganz zentrales Thema, warum auch sie nicht mehr ankommen und die Themen auch umgekehrt in der Regierung nicht mehr ankommen. Sie haben mutmachend darauf hingewiesen, dass immerhin 80% der Bevölkerung im Westen Deutschlands, 60% in den neuen Bundesländern, demokratische Parteien wählen und den Populisten eine Absage erteilen, weil sie glauben an die politischen Konzepte der etablierten Parteien.
Darf ich korrigieren? Die glauben gar nicht an die politischen Konzepte der etablierten Parteien. Ich glaube ja selber auch nicht dran. Wir glauben aber, also sage ich jetzt mal mit so einem Plural, erste Person Plural für die Mehrheit der Gesellschaft, wir glauben daran, dass die Gesellschaft okay ist und dass die anderen, die Mitglieder dieser Gesellschaft sind, auch okay sind. Das ist sozusagen der basale Ausgangspunkt dafür. Ja, und das will ich ganz stark argumentieren, das ist die stärkste Ressource für den Fortbestand unserer Form von gesellschaftlicher Ordnung.
Gut, ja. Danke für die Ergänzung bzw. nochmal Präzisierung dieses Themas. Wir hatten das als drittes für mich festgehalten, wir sprachen über Bürgerräte, aber insbesondere darüber, dass Menschen Räume brauchen, wo sie miteinander kommunizieren, wo sie sich mit anderen Bürgern austauschen. Sie haben den Begriff prägt Wohnzimmer der Gesellschaft. Die Gesellschaft braucht diese Räume, wo Menschen sich einbringen können, wo man aber auch miteinander redet und letztlich auch unformalisiert einfach im Austausch die Kraft der Gesellschaft auch weiterentwickelt. Und als vierten Punkt nochmal die immer wieder zitierte und bewiesene Kraft, die aus Geschichten des Gelingens entsteht, indem nämlich wirklich auch man die positiven Beispiele auch miteinander austauscht, auch wenn sie nicht so wunderbar krawallig sind wie die Geschichten des Scheiterns oder der Dinge, die nicht so gut sind. Das waren mal die 4 Punkte, die ich mir aus unserem hochinteressanten Gespräch, ich hätte noch viel mehr Punkte ansprechen können, aber die Punkte habe ich für mich mal rausgegriffen.
Gut. Ja. Danke, Thomas. Damit sind wir am Ende dieser Mutmacher-Folge angekommen. Herzlichen Dank auch nochmal unserem Gast, Herrn Welzer, dass Sie heute hier bei uns zu Gast waren. Wir hoffen, dass wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht nur wertvolle Einblicke heute mitgeben konnten, sondern vor allem auch Impulse zum Weiterdenken, Weiterfragen und besonders zum zuversichtlich bleiben.
Denn gerade in herausfordernden Zeiten braucht es Stimmen wie die von Harald Welzer, nämlich Stimmen, die nicht nur Krisen benennen, sondern fragen, was trägt, was hält und was können wir daraus lernen. Denn eines hat dieses Gespräch auch wieder deutlich gemacht: Gesellschaften sind oft robuster, als sie sich selbst fühlen. Die Frage ist, ob wir diese Robustheit sehen und ob wir sie nutzen.
Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns, teilen Sie den Podcast und folgen Sie uns auf unseren Kanälen, in den sozialen Medien, mehr dazu auch in den Shownotes.
Und wenn Sie den Inhalt unserer Gespräche auch jenseits des Podcasts nachlesen möchten, wir haben ein erstes Buch veröffentlicht. Es heißt natürlich Zwei alte weiße Männer, ergänzt um den Untertitel Mutmacher für schwere Zeiten, was hoffen lässt, und ist im Buchhandel und auf allen gängigen Plattformen erhältlich.
Darin finden Sie viele Gedanken, Erfahrungen und Passagen aus unseren Mutmachergesprächen für alle, die in unruhigen Zeiten nach Orientierung, Zuversicht und Haltung suchen.
Zwei alte weiße Männer kommt wieder in 2 Wochen. Bleiben Sie bis dahin streitlustig, kritisch und vor allem zuversichtlich.